Auf dem blauen Sofa begrüße ich nun Professor Klaus Kreiser, aber emeritierter Professor aus Bamberg der Turkologie. Ich nenne Sie jetzt einfach Herr Kreiser. Und wir verhandeln das sozusagen Wichtigste auf dieser Messe, denn der Partner Türkei, den gäbe es in dieser Form gar nicht, wenn der Mann, über den Sie eine Biografie geschrieben haben, nicht das getan hätte, was er getan hat. Nämlich, ich versuche mal aufzuzählen, Herr Kreiser, und Sie müssen sofort unterbrechen, wenn ich falsch bin. Er hat eine Hauptstadt gegründet. Er hat einen Staat gegründet. Er hat den Menschen in diesem Staat ihren Namen gegeben. Er hat den Menschen in diesem Staat ihre Kleidung, mas o menos, vorgeschrieben. Er hat ihnen eine neue Schrift verpasst. Er hat ihre Sprache reformiert. Er hat ein neues Rechtssystem geschaffen. Er hat in diesem Staat das Frauenwahlrecht ermöglicht. Und er hat in diesem Staat, wenn ich es nicht schon gesagt habe, eine neue Schrift und eine neue Zeitrechnung eingeführt. Zu viel des Guten?
Ich glaube, der Einstieg mit der Schrift ist sehr gelungen, denn wir müssen uns dann eine Buchmesse vorstellen, bei der die zeitgenössische türkische Literatur in arabischen Zeichen vorgestellt wäre. Und wir müssen uns auch vorstellen, dass es in Deutschland nur sehr wenige Menschen gäbe, die diese Sprache ins Deutsche hätten übertragen können. Das hätte schon einige Konsequenzen, aber Ihre Aufzählung war absolut korrekt.
Aber das zeigt nun einen Mann, der in der europäischen, vielleicht sogar in der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts ziemlich einmalig dasteht. Also Atatürk ist sicherlich von seiner persönlichen Bedeutung her vergleichbar zu den anderen großen Männern, / Diktatoren des 20. Jahrhunderts, die auch sehr viel bewegt haben, Stalin und Hitler. Aber er hat eine ganz andere Funktion und einen ganz anderen Zuschnitt.
Ja, gestern las ich einen originellen Vergleich. Atatürk wurde ja mit allen möglichen Herrscherfiguren der Vergangenheit verglichen. Aber gestern fand ich in einer Zeitung einen Vergleich, der ist mir noch nie begegnet. Er wurde Sonnenkönig genannt und das war er ganz bestimmt nicht. Das kleine Haus über den Hügeln von Ankara war nicht Versailles und ein Sonnenkönig ist auch nicht mit den Leuten im Marmara-Meer baden gegangen oder hat sich in den Nachtclubs unter die Tanzenden gemischt.
Also, dann sagen Sie uns, wie der Atatürk genannte, der ja gar nicht Atatürk hieß zu Anfang, eigentlich dazu gekommen ist, eine so wirkmächtige Politik in dem jetzigen Raum der Türkei zu entfalten. Ist das eine Eingebung von ihm selbst gewesen oder welchen politischen Strömungen ist er zunächst gefolgt?
Er war Bestandteil einer Generationsgruppe und er war Bestandteil einer Zunft, nämlich des Militärs. Das heißt, er war durchaus repräsentativ für gleichaltrige, westlich orientierte Offiziere.
Wir müssen dazu sagen, 1881 geboren, genau weiß man das nicht.
Ja, Offiziere, die vor und nach 1880 ihre ersten geboren wurden und dann im neuen Jahrhundert ihre ersten Kommandos übernahmen. Er hat mit dieser Altersgruppe bis weit in die 20er Jahre und mit einigen von ihnen noch bis in die 30er Jahre zusammengearbeitet.
Er hat ja auf den Trümmern des Osmanischen Reiches die Türkei staatlich sozusagen gegründet und hat sich verabschiedet von ganz wesentlichen Grundelementen des Osmanischen Reiches. Vielleicht können Sie da die wichtigsten mal nennen, weil das ist ja etwas, was in unserer Geschichte und in unseren Geschichtsstunden in der Schule kaum vorkommt.
Er hat sich zunächst mal von den wichtigsten Teilen des osmanischen Territoriums verabschiedet, vom Balkan. Er war ja selbst ein Südosteuropäer. Er ist nach Osten gegangen, nach Anatolien. Ich habe das in dem Buch mal kurz angedeutet, dass er Anatolien ja eigentlich gar nicht kannte. Er war vor 1919 nie in Ankara gewesen. Er kannte im Grunde nur die Ränder dieses Reiches, das auf drei Kontinente verteilt war. Aber er
ist in Saloniki geboren, also eigentlich im griechischen Raum.
Er ist in Saloniki geboren, also in Makedonien, einer Stadt, die dominant griechisch, jüdisch, bulgarisch bevölkert war. Aber er kämpfte und lebte vor allem an den Rändern dieses Reiches und hat sich trotzdem entschlossen, aber da war nicht der Einzige, Anatolien als das Kernland der neuen Türkei zu definieren.
Das ist zum Beispiel schon mal eine wichtige Frage. Diese Hauptstadt Ankara, die heute die Hauptstadt der Türkei ist, war zu der Zeit, als die Nationalversammlung, eine kleine Gruppe, dort sozusagen von ihm gegründet wurde, 1919, ein 20.000 Seelendorf, wenn ich das mal etwas abschätzig sagen darf. Aber Ankara ist heute die große Hauptstadt. Wieso hat er nicht Istanbul versucht zu dominieren? Wieso hat er Ankara als neues Zentrum gewählt?
Ankara war zunächst nicht als Hauptstadt, sondern als Verwaltungssitz vorgesehen. In der Verfassungsurkunde wird tatsächlich auch das Wort Hauptstadt gar nicht gebraucht, was vielen gar nicht aufgefallen ist, sondern ein sehr seltener Arabismus für Entscheidungszentrum. Er wollte eigentlich gar nicht so auffällig an die Dominanz von Istanbul rühren, aber wäre er in Istanbul geblieben, abgesehen davon, dass es von den Alliierten zunächst nominell und dann faktisch besetzt war, hätte er diese Reformen nicht realisieren können.
Warum nicht?
In Istanbul war die Zahl der Skeptiker und der offenen Gegner übermächtig.
Ach so, das heißt, er hat sich sozusagen zunächst mal eine kleine Enklave geschaffen, um seine eigenen Grundsätze in einer Nationalversammlung zu etablieren, um von dort aus, ja auch militärisch, eine Art Kampf um die Staatsgrenzen vorzunehmen.
Er hat die Deputierten, er ist nicht zu den Deputierten, also zu den Abgeordneten des letzten osmanischen Parlaments nach Istanbul gegangen, sondern es ist ihm gelungen, sie nach Ankara zu holen, also mit einem gewissen Magnetismus.
Damit kommen wir auf die Persönlichkeit Atatürks zu sprechen, die ja sozusagen in ihrem Buch, das außerordentlich materialreich ist, in ganz verschiedenen Farben geschildert wird. Wenn man mal die Legenden um Atatürk abzieht, was bleibt von seinem Charisma, was bleibt von seiner eindrucksvollen Persönlichkeit übrig, außer dass man von ihm sagt, er war ein Alkoholiker, er war ununterbrochen mit einer Zigarre, mit Tabak unterwegs, er hat sich dauernd aufgespult, er war einer, der sozusagen auch das Leben genossen hat und schließlich daran auch starb. Ich denke, diese Legenden sind nicht das, was wirklich einprägsam ist für diesen Mann.
Ich glaube, das wichtigste Motiv im Leben Atatürks, nachdem er einmal die Uniform ausgezogen hatte, war nicht unmittelbar die Verwestlichung, sondern seine wichtigste Lebensaufgabe kann man mit den Wörtern Sprache und Geschichte überschreiben. Und das hat dann gar nicht so viel mehr mit Verwestlichung zu tun, denn die türkische Sprache zu purifizieren, das heißt sie von arabischen und persischen Wörtern und Fügungen zu befreien, das ist etwas Nachgeholtes, was vor allem die Ungarn im 19. Jahrhundert vorgeführt haben, aber was man nicht mit dem Etikett Verwestlichung verbinden kann. Und die Suche nach der Ursprache des Türkischen, die Versuche, sumerisch-türkische Wortgleichungen zu finden, all das ist nicht Bestandteil der Verwestlichung. Und das hat ihn interessiert. Da saß er nächtelang am Schreibtisch in seiner Bibliothek und konsultierte Wörterbücher und Grammatiken, hat sich von Halbgelehrten und Viertelgelehrten und manchmal auch von Scharlatanen beraten lassen.
Ein Intellektueller?
Kein Intellektueller, ein Typus, den ich unter pensionierten türkischen Offizieren öfters getroffen habe. Ungeheuer wissensdurstig, aber notgedrungen, halb gebildet und ohne Kontakt mit der kritischen Forschung.
Nun hat er die Türkei auch unter dem Aspekt gegründet, dass er behauptete, das steht in Ihrem Buch, die Türken seien so eine Art Urvolk der Menschheit. Also auch mit einem, wenn Sie so wollen, arischen Totalitarismus, der uns sehr bekannt vorkommt. Wir wissen auch von ihm, dass er die Minderheiten in seinem neuen Staat, nämlich vor allen Dingen die Armenier und die Kurden, in einer Nachhaltigkeit, ich sag mal, an den Rand gedrängt hat, wie sie heute noch im türkischen Erbe ein großes Problem darstellt. Wie passt das zusammen? Wie passt ein so aufgeklärter, Sie sagen westlich orientierter, hochgebildeter Mann zusammen mit diesen Wurzeln?
Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Atatürk nie nach Osten blickte und im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, also der zitierten Generationengruppe, sich beispielsweise nicht für Japan interessierte. Das ist sehr, sehr interessant, geradezu aufregend, denn das japanische Reformmodell hat in der Türkei und in anderen Stellen des islamischen Orients sehr eingeschlagen. Atatürk wollte die Türken aus der von europäischen Schulbüchern und Enzyklopädien verordneten Zugehörigkeit zur gelben Rasse herausholen.
Indem er die Legende aufbaut, dass das das Urvolk der Menschheit ist?
Nicht unbedingt das Urvolk der Menschheit, aber als Verwalter und Besitzer der Ursprache. Daran hat er geglaubt.
Gut, aber das ist ja annähernd ähnlich. Und ja, erklärt das, warum er sozusagen ja, in gewisser Hinsicht so wenig auf die ethnische Differenziertheit des Osmanischen Reiches, das er schließlich geerbt hat, achtete und die Türken nun auf einmal für eine ja, geradezu totalitär herrschende Rasse in seinem Staat hielt?
Er war auf jeden Fall von der Überlegenheit, auch der kulturellen Überlegenheit des Staatsvolks der Türken Anatoliens, aber auch Südosteuropas überzeugt.
Hat das nicht bis heute verheerende Folgen?
Selbstverständlich. Er glaubte, und dafür gibt es auch gute Textbelege aus seinem eigenen Mund, dass die Kurden etwa, die niemals eine eigene Staatlichkeit, also eine Nation gebildet hatten, deren Grenze man auf der Landkarte zeichnen kann, aus diesem Grund, weil sie nie eine Nation gebildet hatten, auch in Zukunft keine Nation bilden sollten. Es war ihm also fremd, ich vergleiche das gerne mit Finnland. Sie müssen sich so vorstellen, als hätte Russland oder Schweden den Finnen gesagt, oder würde es ihnen heute sagen, ihr hattet vor dem 20. Jahrhundert keinen Staat, also braucht ihr auch in Zukunft keine Hauptstadt und keine Armee.
Atatürk, ich habe es am Anfang kurz angedeutet, ist einer dieser großen Männer, sage ich mal in Anführungszeichen, Diktator, Sie haben ihn auch so bezeichnet, Autokrat, wie es sie im 20. Jahrhundert eben gab, Vergleich Hitler, Stalin zulässig?
Nein, der Vergleich ist sicher nicht zulässig. Atatürk war einer der mächtigen Figuren der Epoche, zweifellos, der sein Parlament eher als einen Club von Ja-Sagern betrachtete. Aber wenn Sie genau hinschauen, er hat gegenüber seinen nahen und fernen Nachbarn keine Feindbilder aufgebaut. Nicht? Weder gegenüber den Siegermächten, England, Frankreich, ausgesprochen intensiv und gut waren die Verbindungen mit der Sowjetunion. Selbst mit Italien, dem problematischsten Nachbarstaat, war ja unmittelbar vor der Haustür in der Ägäis, versuchte er leidliche Beziehungen zu unterhalten. Die ganze mächtige Propagandamaschine hat sich nie feindselig nach außen gerichtet.
Also keine imperialistischen Tendenzen, er wollte nichts annektieren, er wollte seinen Staat nach innen hin sichern und reformieren. Er wollte so ein bisschen so ein Napoleon ohne imperialistische Ambitionen sein?
Er hat über Napoleon geschrieben und er hielt Napoleon, das ist nicht seine Formulierung, für ein Desperado. Er hat die Überdehnung des Osmanischen Reichs für das Grundunglück der türkischen Geschichte gehalten. Also Sie haben das mit der Nennung von Napoleon sehr deutlich gesagt. Er hatte ja die Uniform ausgezogen und er blickte nicht über die türkischen Grenzen.
Aber er hat etwas, und das macht ja, glaube ich, seine Aktualität aus, angepackt, das heute wieder hochaktuell ist. Nämlich die Frage des Laizismus oder die Frage der Trennung von Religion und Staat im Islamischen Reich oder in islamischen Ländern. Das ist Atatürk gelungen, der ja selber ein Muslim war, wenn ich das richtig verstehe, obwohl er sich dann in gewisser Weise vom Glauben abgesetzt hat. Vielleicht können Sie uns das mal erläutern, wegen der Aktualität, die das heute hat, weil ja gerade von durchaus wichtigen islamischen Staaten dieses für unmöglich erklärt wird, als eine Modernisierung dieser Religion und eine Hinführung zur Moderne.
Über die Islamität Atatürks, jetzt in dicken Anführungszeichen, erscheinen in der Türkei jährlich ein oder zwei Bücher. Ich will daran nicht glauben und habe mich in diesem Zusammenhang auf seine Selbstzeugnisse gestützt. Atatürk war nicht nur davon überzeugt, dass man die Türken vom Islam trennen muss in einer schmerzhaften Operation. Er war auch davon überzeugt, dass islamische Institutionen, Dogmen, Rituale früher oder später aussterben werden.
Worin er sich geirrt hat?
Er hat sich sicher geirrt. Er glaubte also nicht wie die Bolschewiki, dass man Moscheen unbedingt in Kirchen oder in Kulturräume, wie wir es heute in Ostdeutschland sehen, verwandeln muss. Das hat er nicht geglaubt, aber er meinte, wenn die letzten älteren Herrschaften auf dem Friedhof liegen, könnte man die Moscheen sich selbst überlassen.
Das heißt, er hat die Kraft des Islam völlig unterschätzt, die Kraft der Kalifen, die Kraft des Sultanats, das er abgeschafft hat.
Ja, das Kalifat war eine komplizierte Angelegenheit. Er hat letztlich mit den in der Nationalversammlung 1924 mit den islamischen Gelehrten argumentiert und hat gesagt, das Kalifat ist in der islamischen Geschichte gar nicht so fest verankert. Eine
Versammlung, 400 Jahre immerhin war es verankert.
Ja, aber nicht korrekt islamisch legitimiert. Im Koran sei von dieser Institution nicht die Rede. Eine Versammlung, die wir heute Parlament nennen, könnte gut so etwas wie ein impersonelles Kalifat abgeben. Im Übrigen könnte ein türkischer Kalif ja nicht über die Schicksale der indischen oder der arabischen Muslime mitentscheiden. Für die Bevölkerung war das katastrophal, denn viele Menschen, die in die Moscheen gegangen sind, fragten sich, ob ihr Gebet noch Gültigkeit hat, wenn der Kalif nicht mehr in der Freitagspredigt erwähnt wird. Und seine Stelle hat dann ein Gebet, und das gilt heute noch, für die türkische Republik eingenommen.
Dieses Problem, die Trennung von Religion und Staat, genannt Laisierung, hat Atatürk durch seine autokratische Wirkung für die Türkei zwar dekretiert, aber wie würden Sie das von heute aus einschätzen? Sind die Kemalisten, das sind ja die Nachfolger oder die Anhänger Atatürks, tatsächlich dazu in der Lage, diesen Kurs überhaupt durchzuhalten?
Ich glaube, es gibt zwei Sorten von Kemalisten. Die eine Sorte von Kemalisten taucht im Mainstream der deutschen Medien auf. Das würde ich sagen, das sind die bösen Kemalisten, das sind die Oligarchen, das sind die Repräsentanten der Armee, das sind älter werdende Hochschullehrer. Aber ich würde sagen, in der kemalistischen Staatskirche gibt es nicht nur Kardinäle, sondern es gibt auch Bettelmönche. Und ich habe sehr viele Kemalisten kennengelernt und kenne auch heute noch solche, die nicht privilegiert sind und die das Wort Oligarchie, sagen wir als kleine Grundschullehrerin, nicht gerade an sich ziehen.
Das ist mir ein bisschen zu verschlüsselt, wie Sie jetzt antworten. Ich wollte eigentlich auf die türkische Situation heute hinaus. Welchen Einfluss haben die atatürkischen Ideen, das heißt die kemalistischen, noch? Und gibt es überhaupt eine Chance, diesen Weg, den Atatürk ja klar vorgegeben hat, nämlich eine strikte Trennung von Kirche und Staat, so wie wir das haben, so wie wir das dann in Staatskirchenverträgen realisieren, diese Bewegung, die Atatürk mit dem Verbot des Fes und mit dem Verbot von islamischer Kleidung außerhalb von Gottesdiensten ja durchgesetzt hat, per Gesetz, ist das ein Weg heute noch, um das Problem zu lösen, dass der Islam ja nach wie vor behauptet, ein Gottesstaat sein zu müssen?
Ja, nur als Fußnote, der Fes war ja keine islamische Kopfbedeckung,
richtig.
Den haben auch armenische Professoren oder griechische Ärzte getragen. Mit der Trennung von Staat und Kirche ist es nicht so weit her. Ich würde den türkischen Religionsapparat für deutsche Zuhörer durchaus als Staatskirche bezeichnen. Schließlich leben die Prediger und Vorbeter aus dem allgemeinen Budget. Und der Islam hat ungeheure Entwicklungsmöglichkeiten auch jenseits, wenn Sie an die mystischen Bruderschaften denken, an große Apparate wie die Nurjus, die weder eine Bruderschaft sind noch ein Opus Dei, aber irgendetwas dazwischen. Das gibt es ja alles. Eine religiöse Palette, die Sie bei dem Gang durch die Straßen wahrnehmen können und beim Blättern in jeder Buchhandlung.
Na gut, aber es gibt natürlich auch in der Türkei heute Neofundamentalisten, die wieder eine Scharia, einen islamischen Staat errichten wollen und sich dann eindeutig gegen das Erbe von Atatürk wenden.
Ja, sicher. Man trifft viele Leute auf der Straße, die sagen, wir wollen die Scharia, aber wenn man sie dann fragt und sagt, ich als Ausländer hätte das nicht so gern, wenn ich bei einem Verkehrsunfall, kann ja sogar in der Türkei vorkommen, dass man einen Verkehrsunfall produziert, gleich mit zwei Zeugen anmarschieren muss, dann lautet die Antwort, das kann nicht sein, die Scharia ist nicht ungerecht. Die Leute wissen nicht erstens, was Scharia im real existierenden Islam bedeutet hat und zweitens, ist das Zivilrecht, das Atatürk in einem atemberaubenden Tempo eingeführt hat, von niemand heute in der Türkei in Frage gestellt worden. Das ist viel wichtiger als extreme Ränder der türkischen Gesellschaft, die grüne Fahnen schwenken. Das sehe ich nicht als Bedrohung für Gesellschaft oder Staat.
Das heißt, Sie würden sagen, dass trotz aller der tiefen politischen Auseinandersetzungen, von denen wir hören, dass sie die Türkei durchziehen, die Grundfeste, die Atatürk in die Verfassung hinein hat schreiben lassen und die den Staat ausmachen, eigentlich unerschütterlich sind?
Ja, diese Grundfeste konnte deswegen funktionieren, weil ja Atatürk an viele Dinge anschließen konnte, die vor der Republik bereits in dem Modernismus und Reformismus des 19. Jahrhunderts vorgebildet waren. Ja? Er ist ja nicht mit dem Fallschirm gelandet, sondern er war ein Mann, ein aufgeklärter Offizier, der mit beiden Beinen noch im 19. Jahrhundert stand.
Sie sind ein Professor der Turkologie in Bamberg gewesen. Ich gehe davon aus, ich hatte das vorher gar nicht gehört, dass das sozusagen Türkei-Studien sind, dass das das Fach ist, das sich mit der Türkei besonders beschäftigt. Wenn Sie einen Moment lang zum Schluss mal den Blick von außen auf die Geschichte der Türkei und auf Atatürk schweifen lassen, glauben Sie, dass so eine Leistung wie Sie Atatürk ja zweifellos in diesem Bereich eines zerfallenen Osmanischen Reichs geleistet hat. Sie haben am Anfang von der Schrift, von der Sprache gesprochen, ohne die es die heutige Literatur nicht gäbe. Auch eine Lösung wäre für andere Bereiche in der letztlich alten osmanischen, heute islamischen Welt?
Die Modellhaftigkeit der Türkei ist oft diskutiert worden. Ich sehe sie weder in Nordafrika, wo man ersten Ansätze vermuten dürfte in den 60er, 70er Jahren, also in Algerien oder in Tunesien, noch im basistischen Syrien oder im alten Irak. Die Türkei hat formell und inhaltlich viel mehr mit den Balkanländern gemeinsam. Und unser Unverständnis für die Türkei rührt oft daher, dass wir den Fehler machen, in die Türkei mit dem Flugzeug zu reisen, ohne uns vorher Bosnien, Albanien, das griechische Makedonien anzusehen.
Das heißt, Sie würden da die Verbindung viel stärker sehen als zu den anderen nordafrikanisch-islamischen Ländern.
Ja.
Nur noch eine Frage, die sich auf die Türkei bezieht als ein Land, das Sie ja genau kennen. Wie wird Atatürk selbst in der Türkei gesehen? Sie schreiben ja sozusagen als Deutscher, der eine Leidenschaft, über die Sie uns gleich noch ein bisschen was sagen müssen, für die Türkei entwickelt hat, der perfekt Türkisch spricht. Wie wird Atatürk heute in der Türkei gesehen?
Ich glaube nicht, dass ich für über 70 Millionen Türken hier sprechen kann. Professoren bewegen sich ja oft mehr unter Professoren. Und da kann ich Ihnen sagen, dass es an türkischen Universitäten, vor allem an denen, die sich zur Elite rechnen, heute ausgesprochen uncool ist, Kemalist zu sein. Kürzlich habe ich gehört von einem jüngeren Kollegen, als er erfuhr, dass ich ein Atatürk-Buch gemacht habe. Schön, wir respektieren jede Form von Religion. Das heißt, wir sind tolerante Menschen. Es ist tatsächlich uncool geworden. Allerdings gibt es viele türkische Historiker, die begonnen haben, die Quellen der kemalistischen Zeit gegen den Strich zu lesen und das offizielle Geschichtsbild zu revidieren. Aber Ihre Hauptfrage, wie sehen die Türken Atatürk? Ich habe zum ersten Mal etwas Hässliches über Atatürk gehört, als mein türkischer Wortschatz vielleicht bei 800 Wörtern war. Das war im Jahr 1965. Ich wohnte in einem Holzhaus neben der Cihangir Moschee, als Orhan Pamuk also noch kurze Hosen getragen hat. Ne?
Ja.
Und dort gab es einen alten Herrn, der war mein Mieter, der sehr fromm war und türkisch an einem französischen Gymnasium unterrichtete. Und ich habe ihn beim Frühstück bei unserer sehr langsamen Konversation einmal gefragt, wie das eigentlich mit Atatürk so ist. Und dann nahm er mich tatsächlich in einen Nebenraum, schloss die Tür, er lebte nur mit seiner älteren Schwester zusammen und sagte, er war ein großer Mann, aber ohne Glauben. Das heißt, diese Generation kann sehr gut damit leben, dass sie einen Staatsgründer hat, dessen Lebensführung alles andere als vorbildlich ist, der aber die Nation befreit hat. Damit kann man leben. Viele sind froh, dass er nicht mehr lebt, aber dass er die Nation gerettet hat, das ist doch für tiefgläubige Atatürk-Hasser kaum zu diskutieren.
Die Faszination Atatürk, hat Sie die eigentlich selber persönlich erwischt? Ich meine, wenn man sich ein solches Leben vorstellt, das voll von, in sehr kurzer Zeit, 20 Jahre, voll von tiefgehenden Reformen, voll von Dingen ist, die mit einer Macht ausgeübt werden, die die Menschen unmittelbar berühren. Also ich meine, wenn man von einem auf den anderen Tag anders heißt, wenn Städte von einem auf dem anderen Tag einen neuen Namen bekommen, wenn man von einem auf den anderen Tag mehr oder minder erst Kommunalrecht für Frauen, dann ein Frauenwahlrecht einführt, das sind doch fundamentale Dinge, die die Menschen wirklich unmittelbar berühren. Und das kann doch umgekehrt auch für den Turkologen nicht ohne Faszination gewesen sein, sich mal auch die Persönlichkeit, die in diesem Buch von Ihnen hinter den vielen Materialien eher ein bisschen verschwindet, was vielleicht auch ganz gut ist, sozusagen sich mit der zu identifizieren. Jetzt habe ich Ende meiner Frage verloren, aber Sie wissen ungefähr, was ich meine.
Ja, dieses Buch entstand nicht, weil ich Atatürk ein Denkmal errichten wollte. Die meisten Türken sagen ja, das kann ein Ausländer ja gar nicht,
sowieso,
weil ihm die seelischen Voraussetzungen dafür fehlen. Das war die Idee des Verlags, das war nicht meine Idee, das war so also eine arrangierte Ehe. Ja? Aber aus arrangierten Ehen werden ja manchmal sehr gute Arbeitsgemeinschaften.
Das heißt, Sie hätten selber gar keine Biografie schreiben wollen?
Ich wollte das als Jungforscher und bin damals abgeblitzt worden vom Rowohlt Verlag. Die Rowohlts Monographien wurden damals von dem seinerzeit sehr bekannten Erzähler Kurt Kusenberg herausgegeben. Der hat mir geschrieben, wenn Atatürk auf so viel interessierte Leser stößen würde wie Tito oder Bakunin, dann würden wir dein Buch drucken.
Aber das waren halt 70er Jahre, wo Tito und Bakunin die ganz großen Helden waren, über die heute kaum noch jemand spricht. Warum glauben Sie, ist Atatürk heute sozusagen wieder aktuell? Wobei ich sage, er müsste sogar noch ein bisschen aktueller sein, als er tatsächlich ist. Warum glauben Sie, dass Ihr Buch, das ja hoch gelobt wird, sozusagen jetzt auch wirklich die Leser findet, die in den 70er Jahren vielleicht gar nicht da waren?
Noch einmal zur vorausgehenden Frage. Ich fand die Beschäftigung als Turkologe mit Atatürk nicht so hoch attraktiv früher, weil ja Primärquellen in den Archiven für in- und ausländische Forscher nicht zugänglich waren. Das gilt auch heute weitgehend. Während wenn man über die osmanische Periode arbeitete, konnte man sich nicht nur in Hunderttausend, sondern Millionen von Dokumenten baden, während man in der kemalistischen Zeit eher dröge Statements der Epoche lesen musste. Das hat sich gelockert. Und ich glaube auch nicht, dass die Tabus mit der Beschäftigung Atatürk so stark sind, wie Orhan Pamuk das an verschiedenen Stellen gesagt hat. Es sind schon sehr respektlose Arbeiten über Atatürk, etwa von englischen Autoren, ins Türkische übersetzt worden und erzielen in der Türkei große Auflagen. Und
andererseits haben wir gerade den Skandal erlebt, der inzwischen sich erledigt hat, um die Autorin İpek Kalislar, die die Latife-Biografie geschrieben hat, also die Biografie über Mrs. Atatürk, wie sie sagt, Khalifa Hanim. Ja. Die ist, glaube ich, vor Gericht gestellt worden. Also vielleicht erzählen Sie dazu, weil Sie müssten das eigentlich auch wissen, wie sich dieser ganze Fall zu Ihrer Biografie verhält.
Also Atatürks einzige formelle Ehe hat etwa 1000 Tage gedauert und seine Ehefrau Latife hat vor einigen Jahren eine große Biografie bekommen, die also seine Zeit, die ihre Mädchenjahre vor der Verehelichung schildern, aber auch die Jahrzehnte nach der Scheidung. Dieses Buch hat einen durchgeknallten Staatsanwalt zu einer Anzeige gegen die Autorin veranlasst, die aber die Autorin nicht weiter beschädigt hat. Das Buch hat Auflagen, die in die Hunderttausende gehen. Da haben sich andere Autoren, es ist ein sehr lesenswertes Buch und auch ein gut recherchiertes Buch, das seine Übersetzung ins Deutsche verdiente. Inzwischen gibt es eine zweite Latife-Biografie, inzwischen gibt es eine Biografie über Fikriye Hanım, eine entfernte Verwandte und Kandidatin für die Eheschließung mit Atatürk. Also es sind sehr viele Tabus gebrochen worden und es ist nur unendlich traurig, dass die amtlichen Verwalter von Atatürks Erbe das nicht wahrnehmen, dass man über den Staatsgründer so arbeiten könnte und sollte, wie man über Hindenburg oder über de Gaulle schreibt.
Lieber Herr Kaiser, herzlichen Dank für dieses Gespräch, und ich will noch mal gerne und mit Nachdruck auf Ihr Werk, nämlich die Biografie Atatürk im Verlag C.H. Beck erschienen, verweisen. Das ist ein außerordentlich materialreiches Werk, und man merkt auch aus dem Gespräch heraus, dass Sie ein außerordentlich sorgfältiger Forscher und mit Bedacht Ihre Worte wählender Mann sind. Genau das findet man in der Biografie auch wieder, die für jeden, der sich für Atatürk wirklich interessiert, unendlich viele Quellen bereithält, die bisher überhaupt noch nicht bekannt waren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, sehr freundlich.